das sieht man schon häufiger, dass gerade, wenn jetzt, sagen wir, jemand in seinen 50ern mit dem Laufen wieder anfängt und sich davor 20 Jahre nicht bewegt hat, dann kann es sehr gut sein, dass dort einfach die Rotation allgemein halt eingeschränkt ist, weil man vielleicht im Alltag auch nicht viele Dinge macht, wo man den Oberkörper rotiert. Und dann kann das durchaus was sein, wo ich im Training ein gewisses Augenmerk drauf legen würde.
Die meisten von uns wissen mittlerweile, dass Krafttraining zu einem guten Trainingsplan für LäuferInnen in jedem Fall dazugehört. Es gibt ja auch Sinn, die Beine zu trainieren, wenn wir schneller laufen oder verletzungsfrei bleiben wollen. Aber was ist denn nun eigentlich mit dem Oberkörper? Welchen Einfluss hat der auf unsere Haltung beim Laufen? Und kann das richtige Oberkörpertraining unseren Laufstil verbessern? Das und vieles mehr beantwortet uns in dieser Folge Coach und Personal Trainer Ole Förster. Er sagt, die perfekte Haltung ist ein Mythos und das gilt auch fürs Laufen. Trotzdem kann es Sinn machen, unserem Oberkörper mit bestimmten dynamischen Übungen mehr Beachtung zu schenken. Und das sind nicht die immer gleichen Rumpfübungen, die viele von uns aus dem Stabi-Training kennen. Auf welche Trainingseinheiten LäuferInnen stattdessen setzen sollten und was sie eher weglassen können, wenn das Lauftraining an erster Stelle steht, erfahrt ihr gleich. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hi Ole, schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir?
Hi, sehr gut geht's mir heute und wieder besser. Wir haben ja schon einmal kurz die Aufnahme verschoben, weil ich ein bisschen erkältet war, aber jetzt wieder fühle ich mich wieder fit.
Also du bist wieder komplett fit, du kannst wieder sprechen, das ist ja auch die Hauptsache. Konntest du auch schon wieder ins Training einsteigen oder ist da gerade noch Vorsicht geboten?
Gestern war so sanfter Einstieg mit Krafttraining, das noch so ein bisschen entspannter war. Und heute wird noch gelaufen.
Okay, congratulations, passt ja sehr gut dann zu unserer heutigen Folge. Ich war tatsächlich auch schon vor der Arbeit laufen, heute Morgen. Ich habe noch so ein bisschen den Sonnenaufgang mitgenommen, also soll erfüllt. Ich kann mich jetzt ganz entspannt zurücklehnen, muss heute nichts mehr im Training leisten und kann mich ganz auf unsere Folge konzentrieren. Ich freue mich schon sehr aufs Thema. Letztes Mal haben wir im Podcast ja über Athletiktraining gesprochen. Das war Oktober 2024. Shoutout auch nochmal an die Folge. Wenn ihr die hören wollt, noch nicht gehört habt, macht das gerne an der Stelle mal. Und da ging es auch sehr viel um den Unterkörper, weiß ich noch. Also da haben wir über dynamische Sprünge zum Beispiel gesprochen, um den Muskel-Sehnen-Apparat zu fördern. Und dieses Mal wollen wir uns ja ein bisschen auf das Oberkörpertraining fokussieren. Und zwar auf eins, mit dem wir hoffentlich auch unsere Haltung beim Laufen verbessern können. Weil mir persönlich ist aufgefallen bei meinen Recherchen, dass es sehr viele Tipps für den Unterkörper gibt, gerade was die Haltung betrifft. Es gibt da unglaublich viele Tipps zur Fuß- und Beinstellung, aber der Oberkörper wird meiner Meinung nach ziemlich oft ignoriert. Und da habe ich mich natürlich gefragt, kommt der Oberkörper beim Laufen oder bei LäuferInnen zu kurz? Wie schätzt du das ein?
Ja, kommt drauf an, aus welcher Perspektive man sieht. Also im Endeffekt, ich würde sagen, die meisten Läufer und Läuferinnen würden definitiv davon profitieren, ihren Oberkörper auch zu trainieren. Allerdings vor allem aus einer sehr allgemeinen gesundheitlichen Perspektive. Einfach, weil es theoretisch für jeden Mensch Sinn macht, eine gewisse Form von Oberkörpertraining zu machen. Einfach, dass wir Kraft und Muskulatur erhalten über unsere Lebenszeit. Weil es halt einfach da auch so ist, genau wie beim Unterkörper, dass wir halt sonst Muskulatur abbauen, so grob ab dem 30. Lebensjahr und Kraft dann noch ein bisschen mehr sogar als Muskulatur verlieren. Und das fällt meistens nicht so wirklich ins Gewicht, solange man 20, 30, 40, 50 ist. Ab den 50ern wird es irgendwo aber interessant. Also jemand, der wirklich inaktiv war, da kann das da schon anfangen und da ist meistens schon der Unterkörper auch nochmal relevanter, weil dann halt so Geschichten wie Stürze, wie Treppen gehen, wie einfach den Alltag managen, sehr, sehr schnell ja sichtbar werden, dass es da einfach nicht mehr so viel Kraft gibt. Und beim Oberkörper aber genauso, weil wir dann halt zum Teil Alltagsaufgaben nicht mehr bestreiten können und uns dort einfach die Kraft fehlt, um vielleicht den Enkel, die Enkelin hochzuheben und sowas dann noch machen zu können. Das heißt, auch da ist dann Kraft definitiv sinnvoll. aber eben nicht unbedingt dann laufspezifisch, sondern das wäre eher so ganz allgemein für jede Person eigentlich aus einem gesundheitlichen Aspekt. Und dann fürs Laufen würde ich sagen, ja, da müsste man halt sagen, je nachdem, ein gewisses Maß macht, glaube ich, Sinn. Zu viel ist da natürlich, es kommt man, glaube ich, schnell in eine Situation, wo halt, da man nicht unendlich Trainingszeit hat, dass man wahrscheinlich dann von irgendwas anderem Trainingszeit wegnimmt, die vielleicht ein bisschen, ja, besser eingesetzt wäre.
Ja. Ja, darauf werden wir dann sicherlich auch später nochmal zu sprechen kommen. Wie kann man das sinnvoll in den Trainingsplan überhaupt einbauen, damit man eben nicht, ja, am Ende mehr Kraft macht, als dann doch die Ausdauer, die man eigentlich trainiert. Ich glaube, da muss man sich auch dann wahrscheinlich ganz mit viel Fingerspitzengefühl die Waage halten. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass so die Gesundheitserhaltung eigentlich immer gefördert wird durch ein gewisses Maß auch an Oberkörpertraining, ja?
Ja, also im Endeffekt, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob wir das im letzten Podcast dann auch schon mal angesprochen haben, aber das eigentlich macht eine Form von Ganzkörpertraining, wo ich so 1 bis 2 Mal die Woche einfach den kompletten Körper durch ein Krafttraining jage, einfach universell Sinn. Und zwar sozusagen präventiv als auch zum Teil im akuten Management von irgendwelchen Verletzungen, Wehwehchen etc. Und das heißt, das würde ich eigentlich sowieso jedem und jeder empfehlen, dass man das in irgendeiner Form macht. Und dann kann es halt sein, dass es in einer akuten Laufphase, Wettkampfvorbereitung vielleicht nur einmal sehr kurz ist und man eher versucht, sein Niveau zu erhalten und dann wieder in der Offseason mehr und so weiter. Aber haben wir auch gesagt, da sprechen wir dann vielleicht nochmal genauer über die Details. Aber im Endeffekt irgendeine Form von Krafttraining sowieso und dann eben grundsätzlich den Körper auch ja relativ ausgeglichen trainieren und einfach das alles machen, was wir halt als Menschen so machen. Und dazu gehört dann auch, dass wir irgendwas ziehen, irgendwas drücken, irgendwas zu uns her oder zu uns ran bewegen, von uns weg bewegen. Und das ist dann das, wo der Oberkörper halt auch ins Spiel kommt.
Mhm. Ja, da hört man schon raus. Also es sollten auf jeden Fall dynamischere Sachen sein, nehme ich mal an, werden wir gleich hören. Wenn man noch ein bisschen auf die Körperhaltung an sich geht, vielleicht auch beim Laufen, welche, ja, vielleicht Gesundheitsvorteile, Verletzungsprävention, was für Aspekte fließen damit rein und wie kann gerade auch dann Krafttraining da vielleicht unterstützen, eine bessere Körperhaltung zu erreichen?
Ja, und da ist es jetzt, wird es ein bisschen interessanter, weil wir sozusagen ja immer eigentlich davon ausgegangen sind, dass eine gute Haltung sehr, sehr wichtig für uns ist und es irgendwie eine bessere Haltung gibt. Und hat sicherlich auch jeder schon mal irgendwie so Bildchen gesehen, wie man optimal im Büro sitzt, wo dann der Monitor sein soll, wo die Tastatur, die Maus, dass da möglichst schöne 90-Grad-Winkel überall sein sollen.
Voll.
Und da hat aber so die Wissenschaft der letzten, ja, 10 bis 20 Jahre, eigentlich sogar 30 Jahre schon, aber die letzten 10 bis 20 Jahre sehr, sehr intensiv gezeigt, dass eigentlich diese Verbindung, die wir vermutet haben zwischen Haltung und Schmerz und Haltung und Verletzung, fast nicht vorhanden ist. Also, dass wir eigentlich von einer in Anführungszeichen schlechten Haltung, also dem, was wir sozusagen als nicht normal ansehen, nicht wirklich darauf schließen können, dass jemand irgendwann Schmerzen bekommen wird oder wesentlich oder zumindest nicht häufiger jemand Schmerzen bekommen wird als jemand, der eine in Anführungszeichen bessere Haltung hat. Und daher müssen wir da wahrscheinlich eher sagen, dass das Spektrum an dem, was an Haltung normal sein kann, deutlich breiter ist als das, was wir bisher als gut oder optimal oder normal bezeichnet haben. Und der Einfluss von dem, was eben in Anführungszeichen schlecht wäre, wesentlich geringer ist als das, was wir bisher dachten. Mhm. Und das gilt halt vor allem erstmal so sehr allgemein, ne? Also sagen wir, wenn ich irgendwie mit Leuten arbeite, die kommen zur Tür rein, dann schaue ich mir deren Haltung schon an, weil es auf jeden Fall interessant ist. Aber häufig ist zum Beispiel dann eine Haltung auch eine Folge von Schmerz oder eine Folge von Verletzungen. Also ähnlich wie wir halt humpeln, wenn wir uns den Zeh gestoßen haben, werden wir eventuell auch irgendwie eine Schulter hochziehen oder wenn wir irgendwo Nackenprobleme haben, Schulterprobleme, und dann ist das eher so eine Ausgleichshaltung oder Ausweichhaltung. die wir einnehmen und die aber eher Folge von Schmerzen ist. Und wir können nicht so sehr sagen, dass wenn irgendwer ein bisschen schief dasteht oder vielleicht ein bisschen mehr Rundung im oberen Rücken hat, ein bisschen mehr Hohlkreuz hat, dass das jetzt dazu führen wird, dass die Person gefährdeter ist, zum Beispiel Rückenschmerzen zu bekommen oder irgendwelche anderen Verletzungen oder Schmerzen. Und das wäre erstmal relativ allgemein gesprochen. Und dann könnte man das Ganze nochmal aufs Laufen beziehen. Und auch da ist die Verbindung von Haltung und Schmerz, Haltung und Verletzung auf jeden Fall nicht so gut, wie wir es vermutet haben. Es gibt wohl ein paar Dinge, die sind relativ sinnvoll oder relativ, ja, die machen Sinn und die sozusagen, da kann man drauf achten beim Laufen. Aber im Grunde genommen ist da auch die Bandbreite sehr, sehr groß. Und ob dann eine Verbesserung der Haltung beim Laufen wirklich eine Verbesserung der Verletzungswahrscheinlichkeit mit sich bringt, ja, ich würde es inzwischen sehr stark bezweifeln. Einfach so, also habe ich meine Meinung im Laufe der Jahre auch so ein bisschen geändert. Und so eine ganz klare Antwort gibt es aber auch noch nicht, einfach weil es wissenschaftlich noch nicht so gut untersucht ist. Aber es gibt ein paar Dinge, die dazu geführt haben, dass ich sozusagen da sehr, sehr skeptisch geworden bin gegenüber so einem starken Fokus auf Haltung.
Okay, also das ist jetzt erstmal ein Knaller, ne? Also zu hören, dass vielleicht die Haltung gar nicht so viel zu tun hat mit den Schmerzen, die man am Ende hat. Zum Beispiel, ich schrimpe ja auch immer sehr, sehr stark am im Oberkörper am Schreibtisch. Wenn das jetzt gar nicht der Grund wäre für meine Rückenschmerzen, wäre das natürlich der Hammer. Das ist natürlich auch spannend, das dann auf sowas wie Lauftraining und so zu beziehen. Und auch interessant, dass jemand wie du, der ja Verletzungsprävention, der da viel in dem Bereich macht, auch seine eigene Meinung so ein bisschen geändert hat im Laufe der Jahre. Willst du da vielleicht erstmal sagen, also hast du da so ein, zwei Punkte, warum du davon auch selber so in deiner Praxis weggekommen bist von?
Also im Endeffekt so die gesamte Fitness-Physiotherapie-Welt war super fokussiert auf Haltung. Und es gab für ganz viele Dinge so diese Optimalvorstellung, so muss es aussehen und genau so will man das haben und man versucht Leute dahin zu bringen, dass sie die richtige Haltung haben, die perfekte, korrekte Technik. Und das ist einfach, ja, hat auch nicht so gut funktioniert, weil man dann, wenn man Leute eben genommen hat, die halt diesem Normbild nicht ganz entsprochen haben, dann war es häufig auch so, dass man dann Probleme hatte, die in dieses Optimalbild reinzubringen. Und für die war das wahrscheinlich nicht sehr cool, weil für sie hat es sich nicht gut angefühlt. Sie konnten das nicht umsetzen, was man von ihnen verlangt hat. Und man hat wahrscheinlich am Ende auch kein so ein gutes Bewegungsleistungsergebnis, wie auch immer, bekommen. Und so ein paar Beispiele. Eins ist ganz aufs Laufen bezogen. Da habt ihr sicherlich auch schon mal drüber gesprochen. Gab es mal das Buch Born to Run von Chris McDougall, der ja sozusagen gesagt hat, wir sind geboren dazu zu laufen, ja, und wir sollten aber barfuß laufen. Genau. Und barfuß ist viel gesünder, weil unser Fuß ist gebaut wie so eine Feder und anatomisch macht das wesentlich mehr Sinn. Und dann haben wir weniger Belastung auf den Knie, weniger Belastung auf dem Rücken. Und alle Läufer und Läuferinnen, die immer Knie- und Rückenbeschwerden haben, wenn die nur auf dem Vorfuß und Barfuß laufen würden, dann würden die keine Probleme mehr haben. Die Theorie hat sich erstmal super angehört und diese Story, er hat dann ja im Buch, er so einen mexikanischen Stamm, die Tarahumara, die irgendwie einfach so zum Spaß mal einen Ultramarathon laufen in so windigen Sandalen aus Autoreifen, glaube ich.
Ja.
Und die nimmt er als Beispiel. Und dann sagt er eben, ja, deshalb wäre es besser, wenn wir das auch so machen. Und das haben dann ganz viele Läufer und Läuferinnen auch versucht. Und vielleicht hatten sie dann auch keine Knieprobleme mehr oder keine Rückenprobleme mehr. Aber die Belastung, die beim Laufen entsteht, die ist nicht einfach weg, sondern die ist dann halt woanders. Und das heißt, die haben dann Achillessehnenprobleme und Plantarfaszienprobleme. Also die Fußsohle hat sich zum Beispiel entzündet, weil die bei einem Vorfußlauf mehr Belastung abbekommen. Und das heißt, eine Veränderung, die sozusagen ungewohnt ist, ist gefährlicher als etwas Gewohntes, an das ich mich langsam gewöhne. Und wichtiger als die Haltung ist wahrscheinlich eher das Belastungsmanagement, also dass ich mich langsam und stetig an die Belastung gewöhne Und wir nehmen jetzt ja Anfang Februar auf. Das heißt, Neujahrsvorsätze sind gerade noch so ein Ding. Mhm. Und wenn jemand dann eben versucht hat, nach Jahren nicht mehr laufen, jetzt 5-mal die Woche laufen zu gehen, weil man halt voll motiviert ist, dann ist das wahrscheinlich ziemlich schnell zu viel. Und dann tut halt vielleicht das Knie weh, vielleicht der Rücken, vielleicht der Fuß, wie auch immer. Und das hätte man aber nicht verhindern können, indem man besser gelaufen wäre oder anders gelaufen wäre, sondern nur, indem man halt weniger gemacht hätte und das langsamer und sinnvoller gesteigert hätte. Mhm. Und dann kann es trotzdem sinnvoll sein, sozusagen von einem Fersenlauf vielleicht mal eine Zeit lang auf einen Vorfußlauf zu wechseln, weil vielleicht habe ich eine akute Knieproblematik. Und jetzt kann ich eher sowas machen wie eine Art Symptombehandlung, dass ich sage, okay, ich will so ein gewisses Laufpensum trotzdem noch haben, dass ich meine gesamte Fitness nicht verliere, weil vielleicht sind wir in, keine Ahnung, der Mitte unserer Marathonvorbereitung und wenn ich jetzt komplett Pause mache, dann weiß ich, den Marathon werde ich vielleicht nicht mehr laufen oder dann kann ich mich gleich wieder abmelden. Und dann kann es sein, dass ich sage, okay, richtig dosiert wechsle ich jetzt meine Technik, um Belastung wegzunehmen von der Stelle, die mir halt gerade wehtut und verschiebe die Belastung woanders hin und mache es aber auf eine schlaue Art und Weise, so dass ich sage, okay, dann hole ich mir nicht einfach nur woanders auch noch ein Problem, weil ich da jetzt von 0 auf 100 starte, sondern ich schaffe so ein bisschen eine Lauffitness zu erhalten. Und das wäre dann was, wie man darauf reagieren könnte. Und da gibt es eben ja reihenweise Studien, die dann auch versucht haben, Fersenläufer zu Vorfußläufern zu machen, zu Mittelfußläufern und wo man dann gesehen hat, dass sie sich nicht weniger verletzen, sondern tendenziell sogar eben eher mehr durch diesen Wechsel. Und das war sozusagen aufs Laufen bezogen so einer dieser Faktoren, wo ich dann meine Meinung geändert habe. Und aufs Krafttraining bezogen waren es dann auch wieder eine ganze Reihe an Studien, einfach so ganz viele Dinge, wo wir gesehen haben, früher ist man davon ausgegangen, dass man die Wirbelsäule zum Beispiel unter Last nicht bewegen soll. Und also während man zum Beispiel etwas hochhebt, während man eine Kniebeuge mit Gewicht macht und hat dann aber festgestellt, dass die Wirbelsäule sich auch bewegt, wenn man es von außen nicht sehen kann. Und dass man, selbst wenn man denkt, man hält den Rücken perfekt gerade, dann wird er sich trotzdem in gewisser Weise bewegen und er wird auch eine Belastung abbekommen. Und es gibt dann trotzdem Gründe, warum ich den Rücken relativ gerade halten will, weil wenn ich meine Beine trainieren möchte, dann möchte ich nicht, dass der Rücken sich bewegt, weil es einfach aus einem Leistungsgrund dann, sobald der Rücken sich bewegt, wird die Rückenmuskulatur mehr arbeiten und die Beinmuskulatur ein bisschen weniger. Und dementsprechend habe ich dann mein Trainingsziel nicht so sinnvoll erreicht. Also da macht Technik dann schon auch Sinn, aber eben nicht aus dieser Verletzungsschmerzperspektive, sondern mehr aus der aus der Leistungsperformanceperspektive. Und wo man jetzt eben noch nicht so ganz eindeutig sagen kann, wie sieht es in jedem Einzelfall aus, ist halt, dass man nicht weiß, okay, wie viel Technik ist jetzt wirklich wichtig und sozusagen wo ist da die Grenze? Da ist man sich wahrscheinlich noch nicht so sicher. Genau, und das ist auf jeden Fall definitiv was sehr interessant ist und wo sich das Wissen sehr, sehr stark weiterentwickelt hat.
Ja, extrem. Also das ist ja auch immer so die große Frage gewesen, ne? Ist Barfußlaufen wirklich besser? Ist der Vorfuß besser, ne? Mittelfuß? Deswegen, ich finde es cool, dass du da dieses Beispiel auch aus dem Buch tatsächlich anbringst, weil als ich das damals gelesen habe, war ich auch erstmal richtig angefixt. Ich habe am Ende Barfußlaufen nie ausprobiert, aber ich dachte auch so, boah, wenn sogar dieser eine Stamm, ne, das macht, dann muss es ja irgendwie am nächsten am Menschen dran sein, ne? Man argumentiert dann ja immer so damit, was ist die natürlichste Bewegung für den Menschen. Und jetzt so im Nachhinein, dass natürlich dann richtige Studien es dazu auch gab, die dann eher beweisen, irgendwie sind wir alle ziemlich individuell und vielleicht sollte man sich nicht an einen anderen Laufstil zwingen, also einen anderen Laufstil erzwingen, ist natürlich auch ein Stück weit eine Entlastung, weil das bedeutet, dass wir uns nicht komplett umstellen müssen, sondern vielleicht erstmal mit dem arbeiten können, was wir haben. Deshalb aus Gesundheitssicht schon mal ganz, ganz spannend. Aus Leistungssicht natürlich auch. Das wäre ja auch meine zweite Frage gewesen. Kann eine bestimmte Haltung uns irgendwie leistungsstärker machen? Da ist man sich dann wohl noch nicht so ganz sicher, nehme ich an, was halt ja, zum Ziel führt.
Und es gibt ja auch wieder da so, also einerseits Ich gehe noch mal kurz vorher zurück, weil du hast ja gesagt, deine Laptop-Haltung oder deine Arbeitshaltung, die eher so geschrimmt ist.
Schon.
Und da gibt es zum Beispiel super viele Daten, dass eben dort die Haltung nicht wirklich mit Schmerzen korreliert. Also krass. Dass Leute, die zum Beispiel so eine Kopf-Vorwärts-Position haben, wo der Kopf einfach ein bisschen weiter vorne sitzt, ein bisschen mehr Rundungen im oberen Rücken, ein bisschen mehr Hohlkreuz, dass sozusagen die nicht mehr Schmerzen haben. Und das sozusagen ist relativ schwer häufig zu verstehen, weil die meisten Leute, für die ist das natürlich logisch. Die sehen, okay, der Rücken ist irgendwie rund und das macht Sinn, dass der dann irgendwann wehtut. Das Problem ist, warum dann eben Wissenschaft in dem Fall so viel Sinn macht, ist, dass zum Beispiel, wenn ein Physiotherapeut jetzt immer Leute zu sich reinkommen sieht, die Rückenschmerzen haben, und dann sieht er halt, okay, ein paar Leute haben dann halt einen runden Rücken, dann wird er vielleicht bei denen vermuten, der runde Rücken ist die Ursache davon. Und bei anderen wird er halt dann eine andere Ursache vermuten. Aber der Physiotherapeut sieht natürlich nicht die Leute, die mit rundem Rücken draußen rumlaufen und keine Rückenschmerzen haben.
Klar.
Und gleichzeitig, das heißt so, also ein bisschen eine Verzerrung im Endeffekt.
Ja.
Und gleichzeitig werden wir wahrscheinlich alle irgendwann in unserem Leben mal Schmerzen haben. Und das war früher, als ich noch jung und naiv war, dachte ich auch so, okay, mit gutem Training und wenn man nur beweglich ist, kraftvoll und gut trainiert, dann kann man sozusagen Schmerzen verhindern und wird nicht wirklich Schmerzen haben, auch später im Leben. Aber Schmerzen gehören zum Menschsein scheinbar eher dazu und man wird halt mehr oder weniger davon haben. Da spielt aber auch Genetik eine Rolle und ganz, ganz viele andere Faktoren. Also Schmerz und Verletzungen ist wesentlich komplexer, als wir es vermutet haben. Und gerade in der Physiotherapie, Training, Fitnesswelt, Medizin hat es eine sehr biomedizinische, biomechanische Sichtweise. Das heißt, man geht eben oft davon aus, okay, da ist irgendwas kaputt und deshalb tut es jetzt weh. Und das ist aber häufiger nicht der Fall, als dass es der Fall ist. Also es gibt eben ganz viele auch Schmerzen, wo man nicht unbedingt jetzt direkt eine einfache Ursache findet, weil es eben häufig so eine Vielzahl an Gründen ist, die dann zusammenkommen. Und das kann dann sowas sein, wie viel Schlaf bekommt man, wie sieht die arbeitsberufliche Stresssituation aus, wie ist sonst die Beziehungssituation, wie ist also einfach ganz, ganz viele Faktoren und zwar unendliche und die alle spielen da irgendwie mit rein. Und dementsprechend ist das halt einfach ein bisschen schwieriger und häufig findet man nicht so die einfache Antwort.
Ja.
Und Training hilft einem aber dann, dass man halt trotz dieser Schmerzen funktioneller ist. Also man kann vielleicht dann eben mit 65 oder mit 70 oder mit 80 noch einen Marathon laufen. Man hat trotzdem Schmerzen. Aber eine andere Person wird halt die gleichen Schmerzen und wahrscheinlich noch mehr haben und wird aber sich nicht mehr wirklich bewegen können, wird sozusagen eingeschränkt sein in ganz vielen Dingen. Und da kann man sich dann halt irgendwo entscheiden, okay, entweder will ich die Person sein, die Sachen machen kann und ich werde wahrscheinlich auch ein paar Schmerzen haben, aber tendenziell weniger. Oder ich kann die Person sein, die halt dann durch den Schmerz eingeschränkt ist und keine Handlungsfähigkeit mehr hat und so weiter. Und das heißt, da haben wir auf jeden Fall einen großen Unterschied.
Ja.
Und dann aber wieder zurück zur Leistungsfähigkeit, weil das war ja eigentlich deine Frage. Also da ist zum Beispiel für mich immer Emil Zatopek, die tschechische Lokomotive heißt er, glaube ich. Also Läufer, der, glaube ich, ist vor irgendwann so um 2000 rum gestorben, glaube ich, und war so 1950 rum, glaube ich, seine Hochzeit gehabt. Und der war gleichzeitig 5.000, 10.000 Meter und Marathon, entweder Weltmeister oder Olympiasieger, war so einer der besten Läufer überhaupt. Und dem wurde zum Beispiel immer nachgesagt, dass wenn er gelaufen ist, sah so aus, als hätte er einen epileptischen Anfall.
Ja.
Und der hat auch immer in Frage gestellt, ob eben Lauftechnik im Sinne so schön sein muss. Und wenn man seine Laufökonomie gemessen hätte, also wahrscheinlich wie viel Energie braucht er pro Schritt oder pro in einem bestimmten Tempo, dann hätte er wahrscheinlich trotzdem eine sehr gute Laufökonomie gehabt, weil er für das, wie sein Körper gebaut hat, halt eine effiziente Lösung gefunden hat. Und das ist auch im Endeffekt, wo das, was ich vorher gesagt, so ein bisschen drauf zurückgeht, dass unser Körper eigentlich unglaublich effizient ist in dem, was er macht und unglaublich gut ist in dem, was er macht. Und wenn wir dann von außen halt drangehen und sagen, okay, aber ich mache dich jetzt besser, dann funktioniert das nicht immer.
Mhm.
Und Im Training würde man dann so rangehen, dass es eben bestimmte Rahmenbedingungen gibt, die für die Ausführung einer Übung wichtig sind, dass wir wieder aus Leistungsperspektive oder mit das Ziel, das wir haben, erreichen, also dass wir eine bestimmte Muskelgruppe trainieren, und dafür müssen bestimmte Dinge gegeben sein. Also zum Beispiel, wenn ich mein Gesäß trainieren möchte, dann muss ich irgendwie mein Hüftgelenk bewegen. Wenn ich meinen Bizeps trainieren möchte, dann muss ich irgendwie mein Ellbogengelenk wahrscheinlich bewegen oder dort eine Belastung stattfinden. Und das heißt, da müssen ein paar Dinge gegeben sein, aber es sind wesentlich weniger, als wir vermutet haben. Und die Bandbreite an dem, was okay ist oder gut sein kann, ist wahrscheinlich wesentlich breiter. Und trotzdem gibt es jetzt wieder aufs Laufen bezogen Dinge, die wahrscheinlich Sinn machen, wo wir sagen können, okay, wenn jemand eine Schrittfrequenz hat, die unter 140 Schritte die Minute ist, also eine Kadenz haben, die sehr niedrig ist, dann wird das wahrscheinlich nicht optimal sein. Genauso, wenn die sehr, sehr, sehr hoch ist, wird das wahrscheinlich auch nicht optimal sein. Und da gibt es definitiv dann irgendwo einen Sweet Spot, der wird sich auch von Person zu Person wieder unterscheiden, aber eben diese Extreme machen dort wahrscheinlich keinen Sinn. Mhm. Und so können wir das dann für mehrere Sachen sagen. Aber eben bei der Haltung gibt es jetzt nicht so viele Dinge. Also so, ne, je nach Tempo, so eine leichte Vorneigung des Körpers auch auf jeden Fall sinnvoll. Und dann wird es aber schon schwieriger, da wirklich konkrete, allgemeingültige Empfehlungen zu geben, sondern dann würde man vielleicht sogar eher schauen, wie sieht es bei dem Individuum aus und was könnte man dort vielleicht noch im kleinen Rahmen anpassen.
Mhm. Ja gut, nachdem du uns jetzt schon den Zahn gezogen hast, dass es nicht die perfekte Haltung gibt, ja, vielleicht können wir da ein bisschen weiter drauf eingehen. Vielleicht stellst du ja trotzdem so eine Art Trends fest, wenn du die LäuferInnen anguckst, wenn du deren Haltung betrachtest, gerade auch im Oberkörper, also der interessiert uns ja heute besonders. Gibt es da irgendwelche, in Anführungszeichen, Defizite oder so, die dir besonders häufig vorkommen, die dann doch vielleicht durch das richtige Training korrigiert werden könnten?
Also was ich natürlich sehen will, dass Laufen, ne, ist eine wechselseitige Bewegung, das heißt immer rechter Fuß, linker Fuß. Und die Arme machen ja die Gegenbewegung und das machen sie unter anderem auch, damit der Oberkörper rotiert. Also eigentlich rotieren wir immer unseren Brustkorb Richtung unserem vorderen Bein und das ist zwar eine sehr subtile Rotation, also das ist jetzt von außen nicht super offensichtlich, aber eine gewisse Rotation findet da statt. Und das sieht man schon häufiger, dass gerade, wenn jetzt, sagen wir, jemand in seinen 50ern mit dem Laufen wieder anfängt und sich davor 20 Jahre nicht bewegt hat, dann kann es sehr gut sein, dass dort einfach die Rotation allgemein halt eingeschränkt ist, weil man vielleicht im Alltag auch nicht viele Dinge macht, wo man den Oberkörper rotiert. Und dann kann das durchaus was sein, wo ich im Training ein gewisses Augenmerk drauf legen würde, um dort die Rotation zu verbessern und sie dann eben im Laufen auch besser machen zu können und dadurch wieder eine bessere Lauftechnik in Anführungszeichen zu bekommen.
Also Rotation wäre jetzt so ein Punkt, den wir uns beim Oberkörper anschauen können.
Genau. Mhm. Und ansonsten wäre halt sowas wie Armhaltung, Armbewegung noch eine Sache. Und da ist es aber, wird es schon wieder schwieriger und da würde man dann wieder unterscheiden zwischen, okay, will ich jetzt sozusagen Seitbewegung dort wahrscheinlich aber verhindern und will halt eher so eine Vor- und Zurückbewegung oder so. Aber das ist schon wieder schwieriger zu sagen, okay, da haben wir jetzt wirklich eine klare Hinweise, okay, das funktioniert besser als das. Und da bin ich dann auch definitiv nicht mehr der Experte dafür, sondern ich glaube, da hattet ihr auch schon Leute, die dann sich mit Lauftechnik wirklich sehr, sehr intensiv beschäftigen. Und da würde ich dann sagen, okay, da kann man wahrscheinlich zum Teil dann nochmal genauer hinschauen. Aber viel würde ich vermuten, dass gerade wenn jemand eine Weile läuft und sozusagen die Voraussetzungen jetzt nicht durch Verletzungen oder Co. irgendwie stark eingeschränkt sind, und ich dann mit ein bisschen Variation laufe, also dass ich mal schneller laufe, mal langsamer, mal eine höhere Schrittfrequenz, mal eine geringere, dass der Körper dann eben über die Zeit auch eine gewisse Effizienz erlernen wird, einfach weil er darauf getrimmt ist, so effizient wie möglich sich zu bewegen, so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Und dass er dann sozusagen selbst organisiert, wie es für ihn am besten passt. Und ein guter Coach wird sozusagen in Zukunft nicht daneben stehen und sagen, okay, so geht's genau, sondern er wird im Endeffekt jemandem helfen, dabei diesen Selbstorganisationsprozess ein bisschen effizienter zu gestalten. Mhm. Und das heißt, ich habe nicht die perfekte Lauftechnik im Kopf, sondern eben so ein paar Rahmenbedingungen, was dann sowas wie Schrittfrequenz etc. sein könnte. Und dann würde ich vielleicht erstmal nur ein kleines Rädchen verändern und oder eben da vielleicht sogar nur eine Übung geben, wo die Person gezwungen wird, das ein bisschen anders zu machen, als sie es gewohnt ist. Und dann darauf hoffen, dass über die Zeit sich dadurch, durch diese verschiedenen Varianten, sich dann eben die effizienteste Bewegungsausführung rauskristallisiert.
Ja, also sehr viel individueller wirklich rangehen und nicht Leuten was überstülpen, ist dann ja schon mal so eine Takeaway-Message an der Stelle. Ja. Du hast jetzt Rotation und Armhaltung angesprochen. Das würde ich sagen, sind auch die zwei Dinge, zu denen man dann noch online Tipps findet. Also gerade zur Arm- oder Handhaltung. Da findet man dann doch ein bisschen was, auch wenn es sonst ein bisschen rar aussieht beim Thema Oberkörper. Gibt es dann überhaupt irgendwelche Oberkörpermuskeln, die beim Laufen besonders wichtig sind?
Also ich glaube, keine, wo zum Beispiel die Muskelkraft jetzt limitierend wäre. Vor allem, wenn wir über sowas wie Mittelstrecke, Langstrecke sprechen. Wenn wir über wirklich Sprint sprechen, dann gäbe es da schon ein bisschen was, weil da einfach auch die Arme deutlich mehr Kraft erzeugen. Und dann wäre sowas wie der Latissimus, also der große Rückenmuskel, der so den gesamten Rücken überspannt und der bei sowas wie Klimmzügen und Ruderbewegungen aktiv wird, den gezielt zu trainieren, macht dann durchaus Sinn. Und das wäre aber wahrscheinlich eben Sprintdistanzen, also eher auch 100 Meter und 200 Meter. Und bei 400 plus wird es dann schon schwieriger. Und euer Publikum ist ja eher
auf den Langstrecken 400 unterwegs.
Deutlich plus. Ja. Daher wahrscheinlich wäre da jetzt muskulär gar nichts, wo ich sagen würde, okay, da macht es Sinn, einen besonderen Augenmerk drauf zu legen.
Okay, also geht es eher auch dann darum, das Oberkörper sinnvoll in das Ganzkörpertraining zu integrieren, jetzt auch für LäuferInnen.
Ja, würde ich sagen. Und da ist es eher so ein wirklich gesamtgesundheitliches Ding. Und da kann man auch sagen, ne, auch wenn ich jetzt irgendwie eine unangenehme Schulterverletzung oder was auch immer habe, dann kann mich das ja theoretisch auch vom Laufen abhalten. Und Krafttraining ist einfach so eine der Dinge oder ein gutes Oberkörpertraining, eine der Dinge, die mich am effizientesten allgemein vor Verletzungen und Problemen bewahren würde, auch wenn wir jetzt nicht sagen können, das ist direkt über die Haltung, aber wir sehen einfach Leute, die Krafttraining machen, verletzen sich ein bisschen weniger und alleine für den Effekt wird es sich halt irgendwo schon lohnen. Und das würde aber in dieses Gesamtgesundheitliche hineinspielen, was ich am Anfang gesagt habe.
In der Laufszene wird ja auch ganz oft vom Core-Training gesprochen. Ich würde sagen, so Rumpf-Core-Training sind noch so die Trainingsformen, die irgendwie sich im Oberkörper abspielen, die LäuferInnen noch auf dem Schirm haben. Und man kennt ja auch diese ewig langen Planks, die manche Leute machen, so im Bereich Stabi und so. Da haben wir in der letzten Folge schon ein bisschen darüber gesprochen, dass die nicht immer das Sinnvollste sein müssen für uns. Ja, was können denn da so Alternativen zu sein? Also ist ein Core-Training dennoch was, was dann in so einem Krafttraining für LäuferInnen Platz finden sollte? Oder kann man das irgendwie smarter angehen? Vielleicht können wir da mal anfangen.
Ja, also im Endeffekt eben haben wir in der letzten Folge recht ausführlich auch drüber gesprochen, dass das, was die meisten wahrscheinlich unter Core-Training verstehen, für mich nicht so eine hohe Relevanz hätte. Da am besten in der Folge nochmal nachhören, damit ich es nicht nochmal erzähle. Und trotzdem ist es natürlich durchaus auch sinnvoll, die Rumpfmuskulatur zu trainieren. Aber auch hier gab es eben so diese Theorie, dass wir den Rumpf anders trainieren müssen als andere Muskeln, einfach weil der viel Haltearbeit leistet, dass wir ihn vor allem auch haltend trainieren. Und das würde ich aber auch inzwischen nicht mehr so sagen, sondern den Rumpf können wir relativ ähnlich wie viele andere Muskeln trainieren. Und das heißt einerseits, ich will ihn neben statisch wahrscheinlich auch in Bewegung trainieren, also dass ich auch was habe, wo ich tatsächlich den Rumpf über alle Bewegungen, die er macht, durchbewege. Und das wäre sozusagen einmal einrunden, also sowas wie ein Crunch-Sit-Up. Dann wäre es sowas wie eine Rotation und eine Seitneigung, also wo ich den Oberkörper zur Seite bewege. Und die würde ich alle sozusagen gerne machen und auch im Idealfall mit einer Übung, die ich dann schwerer machen kann mit der Zeit. Und das ist wieder bei eben diesen statischen Stabi-Übungen nicht unbedingt der Fall, dass man die so gut steigern kann oder eben nur über die Zeit, wo ich dann aber kein wirkliches Krafttraining mehr habe. Und das heißt, da würde ich wahrscheinlich ein paar andere Übungen verwenden. Ein ganz einfaches für diese Seitneigung wäre zum Beispiel, ich nehme in eine Hand ein Gewicht, also es könnte irgendwie eine Hantel sein, eine Kettlebell, ein Koffer theoretisch. Und dann lasse ich das Gewicht einfach Richtung Boden runter, neige mich zur Seite und dann neige ich mich wieder in die andere Richtung. Ist so eine ganz klassische Fitnessstudio-Übung. Also wenn man wahrscheinlich heutzutage ins Gym geht, dann sieht man das wahrscheinlich eher irgendwie einen Älteren machen, weil der das noch kennt von irgendwie den 80ern, 90ern oder so. Und sonst macht das aber eher niemand. Ist aber eine super Übung. Und da hätte man eben früher vermutet, dass es halt vielleicht nicht so gut ist für die Wirbelsäule, wenn man die irgendwie dann bewegt und belastet. Aber im Endeffekt ist auch die Wirbelsäule einfach nur eine Struktur, die sich halt an Belastung anpasst, wenn wir sie belasten. Nur da müssen wir es vielleicht einen Tick langsamer machen als mit den Muskeln. Ähnlich wie beim Unterkörper, beim Laufen. Ne, wenn wir haben ja vorher über die Barfußlauf, also wenn wir da die Lauftechnik umstellen, dann wird sich die Muskulatur zwar relativ schnell anpassen, aber alles Passive, also Bänder, Sehnen und Co. werden ein bisschen länger brauchen. Und so ist es bei der Wirbelsäule wahrscheinlich auch, dass die Muskulatur sich relativ schnell anpasst und alles andere aber einen kleinen Tick länger braucht und wir daher einfach darauf Rücksicht nehmen sollten. Aber ansonsten macht es da eben durchaus auch Sinn, den Rumpf so zu trainieren. Und dann sozusagen, wie viel man davon machen sollte, ob man das machen sollte, das wäre wieder eine reine Zeitfrage. Also im Endeffekt würde ich so dieses allgemeine Ganzkörperkrafttraining würde für mich so aussehen, dass ich für den Unterkörper irgendeine hüftdominante Übung habe, also wo die Hüfte sich mehr bewegt als die Knie, und das wäre dann sowas wie Kreuzheben. Und da wird mein Hintern, meine hinteren Oberschenkel und auch schon mein unterer Rücken oder mein gesamter Rücken trainiert. Das heißt, da haben wir auch schon eine Core-Komponente dabei. Dann hätte ich sowas wie eine kniedominante Übung. Das heißt, die Knie bewegen sich gleich viel wie die Hüfte oder mehr. Das wäre dann sowas wie eine Kniebeuge, ein Ausfallschritt. Da hätten wir ein bisschen mehr Oberschenkelvorderseite mit dabei. Und dann für den Oberkörper hätten wir eben ziehende und drückende Übungen. Und da hätten wir dann sowas wie einen Klimmzug, ziehende Übung, sowas wie eine Liegestütze oder Bankdrücken als drückende Übung. Und wenn ich die abgedeckt habe, dann habe ich schon mal sozusagen relativ viel. Und wenn ich dann einmal die Woche trainiere, dann mache ich vielleicht nur eine Übung pro Kategorie. Und wenn ich dann noch mehr Zeit habe, dann würde ich vielleicht noch eine Rumpfübung mit dazu packen. Oder als Läufer oder Läuferin würde ich zum Beispiel Wadenheben oder sowas dazu packen. Also irgendwas Isolierteres, was für meine Zieldisziplin Sinn macht. Und wenn ich dickere Arme haben möchte, dann würde ich vielleicht einen Bizeps-Curl mit dazu packen. Und je nachdem kann ich das dann ergänzen. Und wenn ich dann zweimal die Woche trainiere und dementsprechend mehr Trainingszeit habe, dann kann ich das wiederum ein kleines bisschen ergänzen. Und ich kann zum Beispiel sagen, ich fange jetzt an, neben einem Klimmzug, der ja, wo mein Arm über Kopf geht und ich sozusagen einen vertikalen Zug mache, noch irgendwas von vorne zu mir herziehe, was dann so ein Ruderzug wäre. Also vielleicht so ein Kabelzug im Fitnessstudio oder eine Kurzhantel, wenn man so sich auf der Bank aufgestützt, die nach oben zieht, das wäre dann ein horizontaler Zug. Und dann würde ich in einem Training einen vertikalen Zug, im anderen Training einen horizontalen Zug machen und hätte damit schon relativ viel abgedeckt. Mhm. Und auch hier, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wir ziehen so eine Kurzhantel an der Bank nach oben. Dadurch, dass ich jetzt die Kurzhantel nur auf einer Seite hätte und mich mit der anderen Hand abstütze, hätte ich hier auch eine gewisse Rotationskomponente. Das heißt, dort wird mein Rumpf eigentlich bei diesen großen Übungen, die sehr, sehr viele Muskelgruppen, sehr, sehr viele Gelenke beinhalten, eigentlich schon mal überall ein bisschen mittrainiert. Und deshalb hätte er dann für mich nicht so eine hohe Priorität, ihn nochmal direkt zu trainieren, wenn die Zeit knapp ist. Wenn die Zeit dann mehr wird, dann wäre das sozusagen eine der nächsten Dinge, die ich hinzufügen würde. Mhm.
Ja, ich finde es gut, dass du da auch schon mal so viele Übungen, die gerade das Thema Rotation behandeln, mit drin hast. Ich hatte mal eine Weile, also ich kann jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung natürlich sprechen, aber ich hatte eine Weile mich auch mehr aufs Oberkörpertraining fokussiert, eher halt aus ästhetischen Gründen, nicht weil ich irgendwie dachte, dass das mich schneller macht oder so, sondern einfach, weil ich das mal eine Weile ausprobieren wollte. Und ich habe aber eher weniger Rotationsübungen drin gehabt und hatte am Ende beim Laufen das Gefühl, dass mein Oberkörper irgendwie steifer ist und ich irgendwie nicht mehr so gut laufe wie vorher. War halt nur ein, ich konnte es natürlich nicht messen, das war jetzt eher mal nur so ein Gefühl beim Laufen. Könnte es also sein, dass wir uns durch, sag ich mal, das falsche Oberkörpertraining auch wirklich so ein bisschen beim Laufen dann behindern? Also ist das eine Möglichkeit, die zumindest besteht?
Ist es eine Möglichkeit? Ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach? Und wenn man ein gutes Oberkörpertraining macht, dann ist es eher unterstützend oder eher förderlich. Und das wäre dann eben, ja, über die Übungsauswahl könnte man das steuern und dass man eben auch einseitige Sachen macht, dass man sozusagen nicht alles beidseitig macht und nicht alles dann nur schwer, nur sehr viel macht. Und dann würde man da automatisch auch eine gewisse Rotationskomponente mittrainieren und müsste da wahrscheinlich gar nicht so sehr ein Augenmerk drauf legen und das würde automatisch passieren. Aber wenn man natürlich sehr, sehr intensiv trainiert und dann relativ, vielleicht sogar ein bisschen einseitig, könnte es durchaus sein, dass man sich einfach ein bisschen steifer fühlt, einfach weil man ein bisschen mehr Muskeltonus hat, vielleicht ja auch ein bisschen mehr Muskelmasse, die dann ästhetisch vielleicht gut ist, aber die ja auch irgendwie im Weg sein kann, wenn man sich bewegt oder halt ungewohnt einfach erstmal sein kann, wenn man sie halt davor nicht hatte. Und da wäre so dieses klassische Bild, ne, der unbewegliche Bodybuilder. und das ist allerdings seltener der Fall, als man denkt, sondern wer gutes Krafttraining macht, da hilft Krafttraining auch, Beweglichkeit zu verbessern und zu halten. Wenn ich mich dann durch einen vollen Bewegungsumfang bewege und einfach mein Gelenk durch seinen kompletten Spielraum belaste und auch trainiere und benutze, dann ist es grundsätzlich eher förderlich für Beweglichkeit und für Bewegungsoptionen und sollte einem da eigentlich eher helfen. Aber je nachdem, was man eben macht, kann es durchaus auch so sein, dass man sich wahrscheinlich eher ein bisschen steifer und fester anfühlt.
Ja, ich meine, gerade wenn man vielleicht wirklich dann nur die Kurzhantel immer benutzt hat und nur Liegestützen oder so macht, aber auf die ganz klassische, langweilige, in Anführungszeichen, Art, dann hat man wahrscheinlich immer nur die gleichen Bewegungsabfolgen, die dann nicht so, ja, nicht gerade mobil machen am Ende.
Ja, also und das ist eigentlich, da ist natürlich so, die Extreme sind da immer das, wo ich so sagen würde, okay, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, ne? Wenn dann jetzt jemand sagt, okay, ich mache so ein Programm und versuche irgendwie 100 Liegestützen am Tag zu machen und davor habe ich halt nicht viele gemacht und das mache ich jetzt jeden Tag und sonst mache ich auch nichts, dann würde mich das nicht wundern, wenn sich danach jemand zwar vielleicht ein bisschen kräftiger anfühlt und ein bisschen Muskel aufgebaut hat, auch wenn es dafür jetzt auch nicht das Optimale wäre, und sich aber dann auch nicht unbedingt beweglicher und so fühlt, weil dann wäre es halt irgendwo auch relativ einseitig.
Total, ja, und man muss ja auch sagen, das ist ja auch durchaus eine Gefahr. Also es ist jetzt nicht total weit hergeholt, dass jemand, der mit dem Krafttraining anfängt, sich einfach auf YouTube irgend so ein 100-Liegestützen-Programm oder so reinzieht und dann erstmal mit sowas anfängt, wenn man es halt nicht besser weiß, ne? Deswegen gut, dass wir an der Stelle schon mal direkt dafür sensibilisieren, dass es durchaus dynamischere Kraftübungen sein dürfen und nicht nur die zwei Übungen, die man vielleicht beim Googlen als erstes findet.
Ja. Ja, wir können ja hier auch wieder, das habe ich das letzte Mal ja schon gemacht, dass ich im Nachgang so eine kleine YouTube-Playlist erstellt habe mit ein paar Übungsbeispielen. Und da haben wir es, glaube ich, dann währenddessen nicht gesagt. Aber dann mache ich das diesmal auch wieder. Können wir gerne in die Shownotes packen.
Auf jeden Fall.
Weil sonst ist das ja podcast-technisch manchmal ein bisschen schwierig zu erklären oder dann auch sich vorzustellen, wenn man gerade irgendwie durch die Gegend rennt und dann überlegt, okay, wie jetzt auf der Bank aufstützen und was von vorne zu mir herziehen oder so. Daher werde ich da auf jeden Fall auch wieder so ein paar Übungsbeispiele dann per Video machen.
Prima.
Und dann kann man sich das, glaube ich, ein bisschen besser vorstellen. Und sonst aber, also im Endeffekt, weil du gerade gesagt hast, ne, so dieses, man muss da dann vorsichtig sein, dass man eben nicht das Erstbeste nimmt. Falsch machen oder irgendwas kaputt machen wird man damit wahrscheinlich auch nicht. Aber man wird sich halt vielleicht ein bisschen, ne, man wird halt ein bisschen mehr Tonus haben und sich ein bisschen verspannter anfühlen. Aber wirklich schlecht wäre das jetzt auch nicht. Und wahrscheinlich jemand, der 100 Liegestützen am Tag macht und sonst nichts, der ist trotzdem noch besser dran als jemand, der die halt nicht macht. Und das heißt, auch wenn er sich dann ein bisschen verspannt fühlt, wird es wahrscheinlich trotzdem netto positiv sein. Aber ich kann es natürlich besser machen. Und das macht natürlich dann auch Sinn.
Absolut. Jetzt speziell zur Armhaltung. Da hattest du ja auch schon so ein bisschen Zieh- und Drückbewegungen angesprochen. Gibt es da noch irgendwas, was wir tun können, damit wir ja am Ende ja, vielleicht, na gut, du hast natürlich gesagt, es gibt nicht die perfekte Armhaltung, aber ein bisschen, ja, dynamischer oder vielleicht auch mobiler dann da unterwegs sind, auch mit unseren Armen.
Also da wäre halt, und das wäre, glaube ich, wieder was, wo wahrscheinlich dann nicht unbedingt Krafttraining wichtig ist, sondern wo es halt dann eher um Ausprobieren geht. Und wenn ich jetzt sehen würde, dass jemand zum Beispiel seine Arme kaum bewegt und die so fast eher an der Seite hängen und eben wirklich wenig Bewegung macht, dann wäre einerseits für mich interessant, bewegt sich trotzdem die Brustwirbelsäule oder der Brustkorb? Weil wenn der rotiert, dann wäre die fehlende Armbewegung wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Aber was man dann einfach machen könnte, wäre halt verschiedene Varianten auszuprobieren. Also dass man einfach mal versucht, okay, eine sehr übertriebene Armbewegung zu machen. Einfach mal so einen 99-Grad-Winkel im Ellbogen, was man sich so als wieder optimal vorstellen würde. Und dann so eine sehr gerade Vor- und Zurückbewegung, die mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner macht. Vielleicht mit so einer, mit einem leichten Winkel, dass die Hände vielleicht ein bisschen zueinander kommen. Und da einfach so ein kleines bisschen rumspielt. Und dann würde man ziemlich schnell wahrscheinlich rausfinden, dass sich irgendwas besser anfühlt oder schlechter anfühlt. Und wenn ich natürlich diese Variation nie hatte, also wenn ich einfach so laufe, wie ich halt immer laufe, dann würde ich vielleicht auch nicht auf die Idee kommen, das anders zu machen. Und da wäre dann dieses, okay, der Körper findet selber den besten Weg. Wenn halt der erste Weg, vielleicht weil jemand eine Schulterverletzung hat und deshalb den Arm dann erstmal nicht so bewegt hat. Und die Schulterverletzung ist aber schon eine Weile her und gar nicht mehr akut, dann würde die Person vielleicht jetzt nicht selber auf die effizienteste Bewegungsweise kommen. Und daher wäre dann die Herangehensweise, die ich sagen würde, so okay, da würde ich einfach mal ein bisschen testen, rumspielen. Aber das wäre natürlich auch wieder was, wo dann so ein Lauftraining durchaus Sinn machen kann und eben da mal mit der Technik zu arbeiten und dann vielleicht auch mit läuferischen Drills, wo man sowas wie ein Lauf-ABC hat, wo ja die Arme vielleicht auch gekoppelt mit den Beinen sich bewegen, wo man dann für eine kurze Zeit sehr gezielt drauf achtet und sehr fokussiert. Und während dem Laufen will ich aber nicht irgendwie für einen 15-Kilometer-Lauf bei jedem Schritt dran denken, wie ich jetzt meine Arme bewege. Das wäre auch wieder unökonomisch.
Ja, sicherlich. Wenn er auch die Kraft dazu hat, Respekt.
Oder es ist halt wie so ein meditatives Mantra vielleicht,
ja,
auch.
Gut. Also. Das ist auf jeden Fall auch dann eine Härtetraining der anderen Art.
Ja.
Gibt es sonst noch andere Hilfsmittel, die wir entweder in der Gym oder auch außerhalb davon integrieren können für so Oberkörpertraining oder eben Ganzkörpertraining, aber dann gerade den Aspekt Oberkörper da?
Also im Endeffekt, gerade beim Oberkörper, macht halt meiner Meinung nach auch irgendeine Form von Zusatzgewicht wieder Sinn.
Mhm.
Und zwar nicht, weil Körpergewichtsübungen nicht gut sind, aber Körpergewicht hat man halt nur das eine. Und das kann ich dann noch ein bisschen anpassen bei sowas wie einer Liegestütze, ne, über irgendwie die Armhaltung, über
genau,
die Füße ein bisschen höher stellen, die Hände irgendwie auf die Tischkante, am Boden oder was auch immer. Dann kann ich so Sachen machen, dass ich eine Liegestütze am Boden, wenn jemand zum Beispiel gerade so knapp eine schafft, vielleicht nicht, dann kann ich einfach sagen, okay, ich lasse mich in Zeitlupe runter, leg mich ab, gehe dann mit den Knien wieder hoch, lass mich wieder in Zeitlupe runter. Also trainiere sozusagen dieses Ablassen nur und das funktioniert wunderbar. Und daher kann ich es da durchaus mit dem Körpergewicht auch so ein bisschen anpassen. Aber dazu brauche ich einerseits meistens ein bisschen Wissen und andererseits ist es nicht immer intuitiv, wie ich es jetzt schwerer oder leichter mache. Und ich kann halt meinen Fortschritt nicht so gut sehen. Also ich weiß jetzt nicht, wenn ich an der Tischkante Liegestützen anfange und dann gehe ich irgendwie eins tiefer an eine Treppenstufe oder so, dann weiß ich nicht, okay, ist das jetzt x Prozent schwerer? Und wenn ich jetzt an der Tischkante 10 schaffe und an der Treppenstufe, die ein bisschen niedriger ist, halt 6 schaffe, weiß ich nicht, okay, war das jetzt besser oder schlechter? Und da ist für mich halt Gewicht immer einfach unglaublich einfach, weil es quantifizierbar ist und ich einfach sehen kann, wie viel habe ich geschafft, wie habe ich mich gesteigert. Und das macht für mich diesen Prozess des Trainings einfach meistens wesentlich interessanter, wesentlich motivierender und eher leichter dabei zu bleiben. Und dann bei sowas wie Klimmzügen gibt's halt super viele Leute, die schaffen halt keinen. Und dann kann ich natürlich mit Bändern arbeiten, aber dann ist ein Band wieder nur für eine kurze Zeit hilfreich und dann ist es zu leicht oder zu schwer und so. Und deshalb, da machen dann natürlich auch Gewichte, die ich leichter anpassen kann, also im Kabelzug, wo ich dann so einen Lattzug machen kann, sowas in der Richtung, machen da natürlich super viel Sinn. Und daher würde ich sagen, Gewichte, wichtigstes Hilfsmittel wahrscheinlich überhaupt, einfach, dass ich da flexibel bin und mich gut anpassen kann. Und das hatten wir auch schon im letzten Podcast, so ein paar Kurzhanteln, da kann man schon echt viel damit machen. Und da kriege ich schon sehr, sehr viel abgedeckt. Und sonst halt irgendwie eben gerade sowas wie eine Klimmzugstange oder so, wenn man Klimmzüge kann, auch unglaublich hilfreich, weil ich sonst so diesen vertikalen Zug, also wenn ich von oben nach unten ziehe oder mich nach oben ziehe, das kann ich mit Kurzhanteln wiederum nicht ganz so gut trainieren. Also gibt's auch ein, zwei Übungen, die gehen in die Richtung, aber da habe ich dann lieber eben Klimmzüge oder einen Lattzug oder sowas. Und dann sind da natürlich mehr Hilfsmittel definitiv besser, weil sie einem das Leben leichter machen.
Ja, ich merke schon, ich muss mich den Klimmzügen irgendwann nochmal widmen. Das ist auf jeden Fall auch was ich eher verdrängt habe in meinem Training bisher. Aber vielleicht wird es einfach mal Zeit. Ja.
Ich meine, ist eben für die Laufperformance halt auch nicht so relevant.
Ja.
Und gleichzeitig aber haben LäuferInnen ja meistens zumindest den Vorteil, dass sie jetzt nicht super schwer sind und daher vielleicht ein Klimmzug von der Seite nicht mega weit entfernt ist, aber natürlich kraftmäßig trotzdem noch, also egal wie schwer man ist, immer eine gewisse Herausforderung darstellt, aber auch eine super Übung ist. Also nur halt, wenn ich sie nicht kann, dann bin ich auch vollkommen fein mit Alternativen. Also auch hier wieder sich einfach nur langsam runterzulassen, wenn man das kontrolliert kann, großartige Übung. Oder eben irgend sowas wie ein Kabelzug, mit Bändern arbeiten, kann alles funktionieren.
Okay. Du hast jetzt vorhin auch schon angesprochen, Mobilität ist beim Ganzen auch ziemlich wichtig. Kann man dann in so ein Training auch irgendwie reine Mobilitätsübungen nochmal mit einbauen? Macht das Sinn? Macht das Sinn?
Ja, also ich würde Mobilität inzwischen auch immer eher so sehen, dass es für mich halt was wäre, wenn ich sage, also ich will mir jemanden anschauen, will mir überlegen, okay, habe ich die Mobilität für das, was ich in meinem Alltag machen will und für meine Sportart? Also kann ich die Position erreichen, die ich dafür brauche? Und wenn ich das kann, dann muss ich Beweglichkeit nicht unbedingt gezielt direkt trainieren, sondern dann trainiere ich es einfach durch mein sonstiges Training. Also wenn ich dann zum Beispiel in meinem Krafttraining eine tiefe Kniebeuge habe, dann in der tiefen Kniebeuge wird mein Sprunggelenk, mein Kniegelenk, mein Hüftgelenk, die werden alle durch einen vollen Bewegungsumfang bewegt und damit schaffe ich es dann, meine Beweglichkeit zu erhalten und ich muss sie nicht unbedingt gesondert trainieren. Aber wenn jetzt jemand natürlich für irgendeine Aufgabe, sagen wir einen Klimmzug, jemand einen Klimmzug machen will und die Überkopfbeweglichkeit jetzt nicht optimal ist, weil man halt jahrelang nichts mehr über Kopf gemacht hat, dann kann es natürlich durchaus sinnvoll sein, erstmal sehr gezielt die Überkopfbeweglichkeit zu verbessern, um dort wieder die Beweglichkeit wiederherzustellen. Und parallel dazu würde ich dann aber meistens schon irgendwie eine Alternative trainieren. Also da wäre dann an so einem Kabelzug auch wieder so ein Lattzug oder ein Pulldown eine Möglichkeit, weil ich da nicht den Arm komplett über Kopf nehmen muss, wie ich es beim Klimmzug machen muss, sondern leicht vorm Körper ziehen kann mit einem bisschen geringeren Winkel in der Schulter. Und dadurch könnte ich sozusagen parallel trotzdem mein Trainingsziel erreichen und würde aber eben auch an der Mobilität arbeiten. Mhm. Und das heißt auch hier wieder keine allgemeine Empfehlung. Jeder muss Beweglichkeit trainieren, weil mehr Beweglichkeit ist nicht unbedingt besser. Sondern wir wollen halt auch hier im Endeffekt, unser Körper will ja effizient sein und mehr Beweglichkeit haben, ist halt, kostet mehr Energie und ist eher ineffizient. Und auch sozusagen so verletzungspräventiv macht Beweglichkeit nur dann einen Unterschied, wenn ich halt versuche, mich irgendwo hinzubewegen, wo ich die Beweglichkeit nicht habe, ich sie aber brauche. Und sonst aber einfach mehr zu haben, gerade als Läuferin, wo wir jetzt ja nicht super viel Beweglichkeit im Unterkörper brauchen, die dann noch unglaublich mehr zu trainieren, macht jetzt nicht so viel Sinn. Und da wir aber explizit über so Oberkörpertraining reden, da gäbe es zum Beispiel wahrscheinlich relativ häufig den Fall, dass gerade jemand, der irgendwie ein bisschen älter ist, sich länger nicht bewegt hat, dass gerade sowas wie die Brustwirbelsäulenrotation durchaus was sein kann, was mal eingeschränkt ist und wo ich sagen würde, okay, da würde man von einem gezielten Beweglichkeitstraining profitieren. Einfach, weil das wiederum fürs Laufen sinnvoll wäre und weil ich dort diese Rotation haben will. Und das ist sozusagen auch, da macht man nichts kaputt, wenn man das probiert. Das kostet halt Zeit. Das heißt, das ist immer nur das, wo ich sagen würde, deshalb will ich auch nicht so Beweglichkeitstraining machen, wenn ich es nicht unbedingt brauche, weil ich dann halt Zeit von anderen Dingen wegnehme, die mir wahrscheinlich mehr bringen. Und wir haben es ja schon im letzten Podcast gesagt, okay, Zeit ist einfach das, gerade für LäuferInnen, wenn ich jetzt sage, okay, Krafttraining nimmt schon Laufzeit vielleicht weg, potenzielle, dann ist das eh schon schwer zu verargumentieren. Stimmt. Und das heißt, ich will da so effizient wie möglich rangehen. Und dann ist Beweglichkeit von der Priorität einfach ein bisschen weiter unten. Außer es ist halt irgendwas, was akut meine Leistung verhindert oder was mich im Alltag einschränkt, dann hätte es allerdings auch eine sehr hohe Trainingspriorität. Und dann will ich es sehr intensiv machen, so dass ich es dann verbessere und dann wiederum durch mein anderes Training aber eher erhalten.
Okay, also wenn ich quasi jetzt irgendwo ein Defizit merke, wie eine steife Schulter oder so durch irgendwas hervorgerufen, dann lieber intensiv daran arbeiten und nicht immer nur ein bisschen mal sozusagen, sondern dann auch wirklich darauf fokussieren, damit es dann schnell wieder passt.
Ja, also mein klassisches Beispiel in Fortbildung ist sonst auch immer so, der Läufer oder die Läuferin, die so ihre typische Runde läuft und danach noch einmal in die Parkbank geht, einmal das gestreckte Bein hochlegt, sich kurz nach vorne dehnt, ja. Dann einmal den Fuß hoch und dann sozusagen die Oberschenkelvorderseite nochmal kurz dehnt, jeweils zweimal 20 Sekunden, dabei dann stöhnen und ächzen und das sozusagen jedes Mal macht, aber eigentlich nie einen Fortschritt hat. Und dann könnte ich das auch einfach weglassen, weil mit diesen 2x20 Sekunden oder egal wie, wenn ich das halt 2-3 Mal die Woche mache, werde ich wahrscheinlich nicht viel Beweglichkeit verbessern, sondern dann müsste ich das Ganze wesentlich intensiver machen. Und sie wird aber wahrscheinlich auch nicht schlechter, wenn ich es nicht mache. Sondern Beweglichkeit, da ist auch, hat sich sozusagen die Wissenslage sehr, sehr deutlich verändert in den letzten Jahren. Da haben wir viel dazugelernt, weil wir halt früher davon ausgegangen sind, dass ein Muskel sich tatsächlich verkürzt und zusammenzieht und wir ihn dann durch Dehnen in die Länge ziehen. Und das passiert aber auch nicht wirklich, sondern die Veränderung beim Dehnen ist vielmehr neurologisch oder neuromuskulär. Das heißt, unser Nervensystem erlaubt uns ein bisschen mehr Beweglichkeit. Und das ist aber ein kurzfristiger Effekt. Das heißt, wenn ich dehne, dann habe ich für Minuten bis Stunden mehr Beweglichkeit. Und dann sozusagen wird der Körper aber den alten Status wiederherstellen. Und das heißt, wenn ich wirklich beweglicher werden will, dann muss ich das sehr, sehr viel machen. Also sehr häufig wiederholen, sehr lange machen, sehr intensiv machen. Und das sieht man dann auch, wenn man sich die Disziplinen anschaut, die sehr beweglich sind. Balletttänzer und was man, Gymnastik, Turnen etc. Wenn man sich die anschaut, die haben zum Teil Dehnprogramme von mehreren Stunden am Tag und dort hat man dann wirklich eben einen dauerhaften Effekt, aber man muss es dann halt auch weitermachen, weil sonst wird sie wieder schlechter. Und das ist eben für die meisten Leute was wo sie einfach diese kritische Zeit in der Dehnung, die würden sie gar nie erreichen. Und daher wäre eben meine Herangehensweise wieder, ich würde sagen, okay, ich versuche mich darauf zu fokussieren, wo ich weiß, da habe ich einen großen Effekt und da habe ich einen Effekt eben auch noch auf mehrere Dinge, was ich halt beim Krafttraining habe, wo ich sowohl Beweglichkeit habe, als auch Kraft, als auch Muskulatur etc. Und beim Beweglichkeitstraining halt eher weniger. Und daher ist es für mich eben eher so ein Mittel zum Zweck als wirklich ein Selbstzweck.
Ja, ich meine, das stimmt auf jeden Fall. Kann ich auch nur bestätigen. Wenn ich selten meine Yoga-Übungen mache, dann ist der Erfolg vom ersten Mal beim zweiten Mal schon gar nicht mehr da. Deswegen stimmt schon, man merkt schon selber auch vielleicht dann an der Stelle, dass meistens diese Effekte nicht so lange anhalten, wenn man sie nicht regelmäßig macht. Dann können wir also quasi Mobilität jetzt bei einer gesunden Läuferin, einem gesunden Läufer, der nicht irgendwo irgendwelche Stellen hat, die komplett verkrampft sind oder so, oder die da nochmal Mobilitätsübungen erfordern, können wir dann unter das Krafttraining ordnen, ne, vom Benefit her.
Würde ich inzwischen auf jeden Fall so machen. Und auch da habe ich so die Meinung über die Jahre ein bisschen geändert und einfach, weil man halt festgestellt hat, so dieses Beweglichkeitstraining, das gibt mir halt Beweglichkeit, aber dann eben auch nur, wenn ich viel Zeit investiere. Ja. Und gleichzeitig kriege ich die Beweglichkeit oder zumindest so dieses Mindestmaß, was ich halt gerne hätte. Und eben das zu halten, das kriege ich auch, wenn ich mich eben über einen vollen Bewegungsumfang im Krafttraining bewege und allgemein aktiv bleibe, dann sollte mir das genügen, außer ich habe halt wirklich vor, irgendwas zu machen, was extreme Beweglichkeit verlangt oder irgendeine Sportart, wo halt Beweglichkeit eine höhere Rolle spielt, dann muss das vielleicht auch einen höheren Stellenwert in meinem Training haben. Aber für die meisten Menschen die meisten Menschen würden ja vermuten, sie müssen dehnen und sie müssen, ne, sie sind verspannt. Aber gerade wenn wir so über Verspannungen sprechen und so eine klassische Nackenverspannung, so, da würden ja auch viele Leute denken, ja, sie müssen dehnen oder sich mal wieder massieren lassen. Ja. Und auch das ist aber was, wo ich vielleicht kurzfristig einen Effekt spüre, eventuell eben Minuten bis Stunden, vielleicht bei einer kräftigen Massage, vielleicht auch Tage. Mhm. Aber dann meistens kommt die Spannung wieder, weil der Körper nicht ohne Grund irgendwo Spannung herstellt. Und auch da gibt es ganz interessante Studien, wo man sich angeschaut hat, wenn Leute zum Beispiel ihren Nacken trainieren würden, also es funktioniert dann vor allem bei untrainierten Leuten, dass wir dort wahrscheinlich einen größeren Effekt auf Verspannungen haben können als mit so passiven Maßnahmen. Weil alles, okay, ne, eine Dehnung ist eher passiv, eine Massage ist passiv, das wird an einem gemacht. Und wenn ich aber selber die Muskulatur, die verspannt ist, wenn die sozusagen auch schwach ist und ich die selten benutze, oder nur sehr, sehr niedrig intensiv, weil ich nur eine Maus bewege. Und wenn ich jetzt diese Muskulatur trainiere und der mehr Kapazität gebe, dann kann der Körper die häufig auch wieder besser entspannen. Und dann kann ich damit zumindest mit höherer Wahrscheinlichkeit meine Verspannung bekämpfen. Wenn ich zum Beispiel genau die Muskulatur, die verspannt ist, trainiere, wo man vielleicht rein intuitiv auch gesagt hätte, ja, da kriege ich doch mehr Verspannung. Also ja, wenn wir zum Beispiel sowas wie Shrugs machen würden, also wo ich einfach ein Gewicht in den Händen habe und dann meine Schultern hochziehe und danach wieder runterlasse und eben genau die Nackenmuskulatur anspanne. Und aber genau das funktioniert eben sehr, sehr häufig, dass wenn wir dort dann gezielt Spannung reinbringen und eben wesentlich mehr, als wir sie im Alltag hätten, wo wir vielleicht dann nur irgendwie eine Maus bewegen und das sehr, sehr wenig Belastung ist. Wenn ich sie jetzt gezielt mehr belaste, dann kann ich auch diese niedrigintensiven Belastungen, die vielleicht dauerhaft sind, besser tolerieren häufig.
Ich merke schon, ich kann mir heute jede Menge Tipps für meine Alltagsschmerzen mitnehmen, ganz unerwartet. Also danke für die Tipps an der Stelle.
Ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt, weil Elliot mir die Fragen schon geschickt hat, habe ich schon gesagt, es geht vielleicht an mancher Stelle in eine andere Richtung, als du erwartet hast. Ja,
auf jeden Fall, aber gut, ich finde es super. Also ich werde da auch ein bisschen mir die Impulse natürlich zu Herzen nehmen und dann mal ein bisschen experimentieren. Wir haben jetzt schon mehrmals das Zeitmanagement angesprochen. Also lass uns da gerne auch noch mal ein bisschen reingehen, wie wir das in den Trainingsplan dann sinnvoll aufbauen können, ohne zu viel vom Lauftraining sozusagen wegzunehmen. Wenn wir jetzt unser Oberkörpertraining mit dem Gesamtkrafttraining sozusagen wirklich zu einer Routine machen wollen, wie oft sollte das vielleicht bei einer breiten Sportlerin, bei einem breiten Sportler in den Trainingsplan, dass es auch einen Effekt zeigt?
Also im Endeffekt mag ich die WHO-Empfehlung und die empfehlen sozusagen zweimal die Woche muskelkräftigende Übungen. Und das wäre, glaube ich, wieder aus so einer Gesundheitsperspektive durchaus sinnvoll. Wenn ich jetzt Muskelaufbauziele habe etc., dann kann mehr natürlich auch Sinn machen. Aber gerade wenn natürlich Laufen mein Fokus ist, dann ein bis zweimal ist, glaube ich, irgendwas, was realistisch machbar ist. Und wo man durchaus auch sagen kann, dass wir so eine gewisse Periodisierung über die Saison machen können, dass wir sagen können, gerade ist vielleicht Off-Season oder die Ersten bereiten sich wahrscheinlich auf die Frühjahrsmarathons und Halbmarathons vor, dann wäre jetzt vielleicht schon wieder eine sehr laufintensive Phase. Das heißt, dann hätte ich jetzt vielleicht eher ein Krafttraining die Woche, was dann vielleicht so ein Ganzkörperkrafttraining ist. Und wenn ich dann aber mal eine Off-Season habe, dass ich dann vielleicht dort mich auf zwei Trainings steigere, dann wäre das schon mal sehr, sehr gut. Und sonst sehen wir eigentlich immer, wenn wir so eine Steigerung haben, von ein auf zweimal sehen wir einen relativ großen Effekt, von zwei auf dreimal auch. Alles drüber ist dann sozusagen eher, da flacht dann sozusagen der Gewinn an Benefit ab. Und das heißt, das ist dann wieder so, wo wir vielleicht von irgendwie Muskelaufbautraining, Bodybuilding, also wenn ich dort explizite Ziele habe, dann kann es durchaus Sinn machen, da auch vier oder mehrmals zu trainieren. Aber das ist für die meisten Menschen wahrscheinlich jetzt nicht wirklich erstrebenswert oder eben nicht vor allem mit einem noch intensiven Lauftraining vereinbar.
Ja.
Und gleichzeitig ist aber auch hier, ähnlich wie im letzten Podcast auch schon mal angesprochen, gilt da, alles ist besser als nichts. Und wenn ich selbst nur daheim irgendwie einmal die Woche ein paar Liegestützen mache, dann ist es immer noch besser als gar nichts. Und wenn ich sozusagen schaffe, einmal die Woche eine 15-Minuten-Einheit zu machen, wo ich dann vielleicht Liegestützen und Kurzhantelrudern im Wechsel mache, weil ich eine Kurzhantel zu Hause habe, super. Und dann vielleicht nochmal die Hantel über den Kopf drück oder sowas in die Richtung. Und dazu vielleicht noch eine Rumpfübung, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Das heißt, da sollte man sich nicht davon abhalten lassen, dass man versucht, zum Beispiel, wenn ich jetzt vorher gesagt habe, okay, ich habe diese vier Bereiche mit Kniedominant, Hüftdominant, Ziehen, Drücken. Und wenn ich weiß, ich schaffe es nicht alles abzudecken, dann gilt, okay, wenn ich ein bisschen was davon schaffe, dann ist es trotzdem besser als nichts. Und das kann man durchaus auch häppchenweise machen, dass ich sage, ich mache jeden Morgen irgendwie eine Übung für 3, 4, 5 Runden. Und davon dann ein paar Wiederholungen, dann wunderbar. Und mache halt einen Tag irgendwie Ausfallschritte, am nächsten Tag Liegestützen und so weiter. Das funktioniert auch. Und hier gilt wie immer sozusagen, optimal ist es nicht, aber es hilft halt trotzdem zumindest mal Kraft und Muskulatur zu erhalten. Und wenn ich sozusagen einmal die Woche, sagen wir, ein einstündiges Training habe, dann werde ich mich wahrscheinlich so 1 bis 2 Jahre lang in dem Training steigern können und werde sozusagen meine Performance ausbauen können, wenn ich gerade mit dem Krafttraining anfange und dann halt irgendwann nicht mehr, weil dann reicht sozusagen der Reiz nicht mehr aus oder ich müsste es so intensiv machen, dass ich dann halt nicht mehr laufen könnte dazwischen. Mhm. Und das heißt, dann erreiche ich irgendwann so eine Grenze. Und jetzt kann ich natürlich aber immer noch mit diesem Einmaltraining die Woche mein Niveau halten. Und wenn wir jetzt sagen, wenn jetzt jemand mit irgendwie 40 anfängt, einmal die Woche zu trainieren, sich 2 Jahre lang steigert und dann bis 50 das Niveau hält und dann mit 50 sozusagen fitter ist, als sie mit 40 war, bevor sie mit Krafttraining angefangen hat, dann ist das ein unglaublicher Gewinn. Also da ist dann Stagnation auch Progression, weil wenn ich einfach mein Level halte und die Norm wäre, aber ich baue ab, verliere Kraft, verliere Muskulatur, dann ist das Level halten halt schon super, super viel wert, und diesen Abbau zu verhindern. Und das heißt, da gilt dann einfach, okay, selbst wenn ich mich irgendwann nicht mehr steigern kann, ist es immer noch wertvoll, das zu machen wahrscheinlich.
Ja, total. Ich finde es auch ganz wichtig, das anzusprechen, dass auch ein Halten Arbeit ist, wenn eben der Abbau irgendwann eintritt. Ich habe jetzt rausgehört, man könnte es notfalls auch gestückelt machen. Im Idealfall würde ich dann aber den ganzen Körper in einer Einheit abdecken oder wenn ich jetzt genug Zeit habe sozusagen dafür.
Genau, und meistens, weil es dann schon ja auch irgendwie bedeuten würde, ich gehe irgendwo hin, vielleicht ins Fitnessstudio, mache dort gezielt meine Einheit, mache dort die Übungen nacheinander. Und wenn ich es natürlich gestückelt mache und dann wäre es eher vielleicht was, wenn ich es zu Hause mache und vielleicht auch ein bisschen Equipment zu Hause habe, dann würde das trotzdem auch gut funktionieren. Und dann ist aber halt, häufig will ich ja trotzdem irgendwie so einen kleinen Aufwärmprozess haben, dann muss kurz mich an die Übung gewöhnen und dann vielleicht komme ich ja doch ein bisschen schwitzen und muss duschen oder so. Und das heißt, wenn ich natürlich 15 Minuten immer brauche und dann jedes Mal mich duschen muss, dann ist die Zeit, die ich insgesamt dafür aufbringe, vielleicht trotzdem wieder mehr, als wenn ich einmal eine Stunde mache.
Stimmt.
Aber je nachdem, wie man halt da zeitlich eingeschränkt ist, kann das trotzdem die sinnvollste Lösung sein. Und daher, alles kann irgendwie funktionieren. Aber ja, meistens macht es trotzdem Sinn, das eben so gebündelt einmal intensiv zu machen, auch von der Erholung her, weil ich dann weiß, okay, am nächsten Tag werde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt, oder je nach Training werde ich vielleicht dann am nächsten Tag auch noch eine intensive Einheit machen können oder nicht. Aber dass ich einfach weiß, wie ich da mein Training drumherum strukturiere, das kann dann, oder wäre für mich meistens sinnvoller, wenn ich sage, ich habe eine gebündelte Einheit als so viele gestückelte, aber sonst eben funktioniert alles.
Ja, ja, ich finde es auch wichtig, dass du das noch angesprochen hast. Es macht nicht so viel Sinn, einen harten Krafttrainingstag zu haben und am nächsten Tag dann auch eine harte Laufeinheit natürlich. Dann am besten eine entspannte Laufeinheit oder so rumplanen, dass dann nicht zwei sehr intensive Einheiten aufeinander folgen. Das hatte ich auf jeden Fall auch schon. Habe mich dann gewundert, warum ich immer so langsam bin. Aber mittlerweile habe ich das auch entschlüsselt, woran es lag.
Ich finde es da ganz interessant. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich habe jetzt gestern zum Beispiel Kreuzheben auch schwer gemacht, also ein schweres Gewicht vom Boden hochgehoben. Und das mache ich sehr intensiv, also sehr, sehr schwer, aber ich mache relativ wenig davon. Also ich mache dann im Endeffekt 2 Sätze mit 3 bis 5 Wiederholungen mit dann dem schwersten Gewicht, davor ein paar Aufwärmsätze. Und da bin ich am nächsten Tag eigentlich sogar, häufig fühle ich mich sehr, sehr gut, weil ich so eine gewisse Spannung habe und kann da zum Beispiel eine intensive Einheit im Laufen häufig recht gut machen. Und für mich fühlt es sich sehr, sehr gut an. Wenn ich jetzt aber, sagen wir, Ausfallschritte gemacht hätte, wo ich eine höhere Wiederholungszahl habe und dann eine sehr starke muskuläre Ermüdung auch habe, dann würde ich mich katastrophal fühlen, weil sich meine Beine halt schwer anfühlen, ich wahrscheinlich noch ein bisschen Muskelkater habe und so. Das heißt, auch da gibt es durchaus nochmal Unterscheidungen. Gerade im leistungsorientierten Training würde man auch manchmal sagen, dass ich vielleicht sowas dann auch an einem Tag gemeinsam mache. Also dass ich sage, ich packe intensive Reize zusammen und mache vielleicht eine intensive Laufeinheit und dann eine kleine intensive Krafteinheit mit dazu, weil ich dann sozusagen diese Ermüdung gebündelt habe. Und dann habe ich aber wahrscheinlich einen sehr, sehr leichten Tag am nächsten Tag, wo ich mich erholen kann. Und da gibt es auch wieder verschiedene Varianten, wie man das dann genau machen kann. Das wird aber vor allem dann eben im Performance-Bereich interessant. Und in den meisten Fällen, also die meisten Menschen, mit denen ich so arbeite, ich habe einmal eben relativ viel so Reha-Geschichten und sonst aber auch Dinge, wo es einfach um die Trainingsplanung, Trainingssteuerung geht. Und da sind die meisten Leute es eher die Logistik und sozusagen die Lebenseinschränkungen, die geben vor, wie ich das Training gestalten kann. Und das ist seltener der Fall. Also selbst bei Profis ist es oft nicht der Fall, dass einfach alles sie frei entscheiden können, sondern da sind es dann halt irgendwelche Werbeauftritte, die man machen muss oder was auch immer, die halt dann einschränken, wann und wie das Training stattfinden kann. Und das heißt, auch dort ist dann die Logistik zum Teil das Wichtigere.
Mhm. Ja, total. Muss halt in den Alltag passen, besonders wenn es langfristig eine Routine werden soll oder langfristig Teil des Läuferlebens werden soll. Wenn jemand jetzt sagt, ich habe nicht so viel Zeit, ne, und will irgendwie das Oberkörpertraining jetzt vielleicht auch so gering wie möglich halten, wäre es dann aber trotzdem empfehlenswert, immer so Push- und Pull-Sachen drin zu haben, einfach damit man nicht zu sehr in eine Richtung trainiert? Das habe ich richtig verstanden, oder?
Ja, also im Endeffekt wäre es immer wünschenswert, beides zu haben. Ja. Und das aber kann eben über einen Wochenverlauf sein. Das könnte auch eine Woche sein, sowas, was wir irgendwie konstruiert haben. Wahrscheinlich auch über einen 10-Tages-Verlauf, wenn ich da irgendwie einmal die eine Übung, einmal die andere mache, dann würde das sozusagen sehr gut funktionieren. Und trotzdem, wenn ich nur eins machen kann, dann würde ich wahrscheinlich auch das trotzdem machen. Da gibt es aber dann kein wirklich, das eine ist besser als das andere, sondern das würde ich dann wahrscheinlich individuell entscheiden und mir anschauen, okay, macht da irgendwas mehr Sinn, weil ich vielleicht das eine mehr im Alltag gebrauchen kann und vielleicht häufiger irgendwas habe, wo ich dann eine Zugbewegung mehr brauchen könnte. Also da würde ich, glaube ich, keine universelle Empfehlung aussprechen dann.
Okay. Ja, also ich glaube, das waren jetzt schon unheimlich viele Tipps. Ich habe mir auf jeden Fall sehr viele Impulse mitnehmen können, auch überraschende Impulse. Ich habe sehr viel über unsere Haltung gelernt, was ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm hatte. Ich konnte mir auch einiges fürs Oberkörpertraining oder Ganzkörpertraining dann in dem Fall mitnehmen. Ja, also für mich war es eine sehr erfolgreiche Folge. Ich hoffe natürlich für unsere HörerInnen auch. Deshalb danke, dass du nochmal bei uns zu Gast warst. Und ja, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat mich auch wieder gefreut, auch wenn es, glaube ich, dann eben für LäuferInnen eine bisschen andere Folge war. Da ist sicherlich die letzte nochmal wesentlich interessanter mit dem Athletiktraining, wo es halt auch mehr ums laufspezifische Training geht und mehr Input für direkt, wie man sich eben im Laufen verbessern kann. Aber wie vorher schon gesagt, ich glaube, Oberkörpertraining macht für jede und jeden Sinn. Und ist einfach grundsätzlich als Mensch eine sinnvolle Sache.
Voll.
Und daher sicherlich nicht verkehrt.
Richtig. Ich denke, es war eine sehr schöne Ergänzung zur ersten Folge. Also an alle da draußen, die noch nicht gehört haben, hört euch gerne die zuerst an, dann diese oder vielleicht auch andersrum, wenn ihr diese zuerst gehört habt.
Wenn man an dem Punkt ist, dann.
Ja. Aber hört euch gerne beide an, dann habt ihr eine schöne Ergänzung zu dem einen Teil. Und du, Ole, erzähl uns doch gerne auch nochmal, wo unsere Hörer in dich finden können, weil du hast ja auch noch ein bisschen Input, den du da lieferst, wenn Leute sich das wünschen. Wo findet man dich denn so im World Wide Web?
Ja, also sowohl oder Instagram @OleFörster ist wahrscheinlich das, wo ich auch regelmäßig Content mache. Sehr, sehr trainingsbezogen, immer mal wieder auch was Laufbezogenes, weil ich gerade eben selber relativ interessiert am Laufen bin, seit so anderthalb Jahren oder so. Mhm. Und sonst für alle Trainer, Physios und Co., ich biete Fortbildungen an. Gerade so Reha Richtung Performance gibt's von mir immer mal wieder was. Findet man auch über Instagram oder mir einfach irgendwo schreiben, LinkedIn oder sonst wo, dann kann ich da auch immer Termine per E-Mail teilen. Und sonst, ich arbeite auch 1:1 mit Leuten, entweder live vor Ort in München oder auch online kann man mit mir arbeiten. Gerade wenn man irgendwie so Verletzungsgeschichten hat oder im Krafttraining starten will und da Unterstützung möchte, dann kann man sich gerne melden. Kommt immer ein bisschen drauf an, ob ich gerade noch Kapazitäten habe, aber auf jeden Fall mal Bescheid sagen, dann freue ich mich sehr.
Prima. Das ganze Paket wird natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt und da packe ich euch dann auch den Link rein mit den Übungen, die uns Ole dann im Nachgang noch zusammenstellt, damit wir auch ein bisschen was zur Verbildlichung haben. Und damit danke euch allen da draußen fürs Zuhören ganz bis zum Schluss. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne einen netten Kommentar, zum Beispiel auf Spotify oder auf YouTube, da sind wir jetzt auch. Und hinterlasst uns auch gerne eine gute Bewertung. Ansonsten sind wir nächste Woche wieder am Start. Bleibt gesund und keep on running.